Glaubensbekenntnis ist in drei Teile strukturiert. Ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist. Und wir haben das Buch so im Hintergrund, natürlich habe ich es gelesen, ich finde es auch gut. Ich gehe jetzt nicht stur nach dem Inhalt vom Buch, ich sehe das als Ergänzung. Die, die es schon haben, lesen es, es hilft. Es sind, glaube ich, auch die letzten zwei Exemplare verkauft. Wir müssen das halt noch einmal auslehnen, aber ich kann es sehr empfehlen. Jetzt mal schauen. Jawohl, funktioniert Technik. Danke, Hanna. Wir sind heute bei diesem Abschnitt. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Wir haben ein bisschen mit dem Organisieren ein bisschen rumgemacht und ich habe das relativ spät übernommen und dann habe ich mal geschaut, was habe ich denn bekommen? Und jetzt erst gefunden, langweilig. Aber ich bin fast nicht fertig geworden mit Vorbereiten. Weil hinter diesen grossen allgemeinen Aussagen steckt ganz viel dahinter. Und diesen Zusammenhang herzustellen, das ist die Kunst. Das ist ja nur wie die Schlagziele. Und hinter dran steckt ganz viel, wo am Schluss ganz persönlich wird. Fangen wir an mit empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Kollegen und Bekannten aus dem nicht so frommen Sektor einmal über so etwas geredet habt. Meistens ist das Gespräch relativ kurz. Blödsinn. Fertig. Das weiß doch jeder, dass Jungfrauengeburt nicht geht. Selbst für Kinder hat man Bücher, wo drin steht, Papi und Mami braucht es. Und jetzt kommst du mit einem Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau. Wo lebst du? Und wenn ihr so Gespräche gehabt habt, dann kommt man sich in dem Moment teilweise richtig blöd vor. Das, was das mit einem macht, wenn die anderen, das ist irgendwie gar nicht ernst, das kann nicht sein, auf die Seite, geht gar nicht. Ich habe einmal an einem Geschäfts-Santi-Klaus zum Morgen, am 6. Dezember, haben wir wirklich einmal ein gutes Gespräch gehabt, weil jemand gefunden hat, Jungfrauengeburt, das sind ja Märchen, das geht gar nicht. Und dann sind wir auf ein gutes Gespräch gekommen. Und ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in die Logik. Die Kollegin hat sich jetzt wegen dem nicht bekehrt oder irgend so etwas. Aber es hat ein gutes Gespräch gegeben. Und wo ist der Ansatz? Wie können wir in so ein Gespräch reinkommen? Ein uraltes Buch, ich habe es daheim, über die Welträtsel, die Rätsel der Welt. Vom Haeckel. Der Haeckel war Professor von ziemlich allem, hat auf allen Themen doktoriert, Jus, Naturwissenschaft, Theologie, war Professor in Jena und ist der führende deutsche Intellektuelle um die Jahrtausendwende 1800-1900. Das Buch ist erschienen 1899, die Auflage, die ich habe, ist 1900. Aber er hat als Wissenschaftler sauber gedacht. Wenn man das Buch liest, verschrickt man ein bisschen ab der Spruch von der damaligen Zeit. Man merkt, es geht so richtig Nationalsozialismus, um wo der Nährboden hergekommen ist. Aber er fasst zusammen und sagt, es gibt fundamentale Prinzipien, die stehen einander gegenüber. Er nennt die einheitliche Weltanschauung, der Monismus, Die materielle Körperwelt und das immaterielle Geisteswelt bilden ein einziges, untrennbares, umfassendes Universum. Demgegenüber die materielle und Körperwelt und die immaterielle Geisteswelt sind völlig voneinander getrennt. Klingt sehr theoretisch. Was bedeutet das? Im Monismus, Gott und die Welt bilden eine einzige Substanz. Materie und Energie sind untrennbare Attribute. Im Theismus, Gott und die Welt sind zwei verschiedene Substanzen. Materie und Energie sind nur teilweise verknüpft. Und reduziert das denn im Naturalismus? Das Substanzgesetz, Erhaltung der Materie und Energie, beherrscht alle Erscheinungen ohne Ausnahme. Es geht alles mit natürlichen Dingen zu. Das ist wieder ein Satz, den man ein bisschen besser versteht. Es geht alles mit natürlichen Dingen zu. Und auf der anderen Seite, das Substanzgesetz beherrscht nur einen Teil der Natur. Er hat es wirklich mit TH geschrieben, das habe ich nicht falsch abgeschrieben. Die Erscheinungen des Geisteslebens sind davon unabhängig und übernatürlich. Es geht hier im Kern darum, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht. Ist alles natürlich erklärbar? Wenn ja, gibt es keine Jungfrauengeburt. Oder gibt es auch einen Gott, der eingreifen kann und das ändern kann? Gibt es einen Gott, der etwas machen kann, was dem Naturgesetz nicht entspricht? Und wenn ich davon ausgehe, dass der Energieerhaltungssatz absolut ist, dann gibt es keine Wunder. Und dann gibt es keinen Gott. Und das ist einem Wissenschaftler ihren Kampf, ihren Glauben und wo sie dafür einstehen. Und das eckt an, sobald etwas passiert, wo nicht aufgeht. Und die gängige Erklärung ist dann, ja, Naturwissenschaft entwickelt sich. Das verstehen wir halt noch nicht, das kommt dann schon. Wegen dem gibt es Gott nicht. Und jetzt habe ich eine Herausforderung für euch. Wenn wir die zwei Weltbilder, er nennt es sogar Philosophie, anschaut und will wissen, was ist wahr. Wie unterscheidet man die? Steckt mal die Köpfe zusammen, so vier oder fünf, und tut mal austauschen. Wie würdet ihr unterscheiden, welches wahr ist? Und wenn keine Angst hat, die machen sich den Kopf seit 100 Jahren kaputt, die haben die Lösung immer noch nicht, die müssen die Lösung nicht finden, aber in diesen Gesprächen, wie würdet ihr das unterscheiden? Was ist für euch wichtig? Aufwachen! Es ist fast schade, euch zu unterbrechen. Wenn man das ein bisschen anschaut, dann sagt der Haeckel, der Monismus des Kosmos lehrt uns die ausnahmslose Geltung der ewigen, ehrenen, großen Gesetze im großen Universum. Das spürt man schon ein bisschen den Spruch von damals. Und dann denkt er logisch zu Ende und sagt ganz klar, worum es eigentlich wirklich geht. Damit zertrümmert derselbe aber zugleich die drei großen Zentraldogmen der bisherigen dualistischen Philosophie. Den persönlichen Gott, die Unsterblichkeit der Seele, die Freiheit des Willens. Der persönliche Gott, mit dem haben meiste Leute nicht zu mir, wenn der verschwindet. Die Unsterblichkeit der Seele, ist mit dem Tod alles fertig? Oder sehe ich das Grossmami im Himmel noch mal? Das ist die Frage. Monistisch kannst du einäschern, fertig, brauche ich nicht mehr, vorbei und ich sehe auch niemanden mehr. Das ist vorbei. Und wenn man es wirklich zu Ende denkt, gibt es auch keinen freien Willen mehr. Und das wird heutzutage nicht gern anerkannt, dass das eigentlich in dieser Logik mit drin ist. Das ist ein Päckchen. Wenn ich an freien Willen glaube, wenn ich will selbstbestimmt sein, und wer will das heute nicht, dann ist das eigentlich die falsche Philosophie. Dann gibt es keine Selbstbestimmung, dann gibt es ein Naturgesetz, das sagt, du so auf einen Tennisball haust, dann landet er dort. Dann ist nicht der Roger gut. Dann kann der Roger nicht dafür. Das ist ein Naturgesetz, dass der Ball dort lenkt. Alle lächeln, das ist schwierig, aber das glauben die. Und um das anzukriegen, der Prüfstein für den Monismus ist, es muss eine Erklärung geben, die alles erklärt. Und der gute Stephen Hawking, Professor, der jetzt letztes Jahr gestorben ist, hat gewusst, dass er von seiner Krankheit nicht viel Zeit hat. Und hat sich fokussiert auf das, was für ihn wesentlich war, weil er hat ja nicht viel Zeit. Und es ist um diese Frage gegangen. Gibt es die Theorie? Und zum Schluss von seinem Leben muss er sagen, M-Theorie. Und er sagt selber, ich weiß nicht, was das M heißt. Ist die generellste supersymmetrische Theorie der Gravitation. Aus diesen Gründen ist M-Theorie der einzige Kandidat für eine komplette Theorie des Universums. Sollte sie endlich sein, muss das erst noch bewiesen werden, wird sie ein Modell eines Universums sein, das sich selbst schafft. Und falls die Theorie durch Beobachtung bestätigt wird, wird es der erfolgreiche Abschluss einer Suche sein. Wir werden den großen Entwurf, the Grand Design, gefunden haben. Jetzt, ganz ehrlich, ich verstand nicht, was das heißt. Ich kann euch M-Theorie nicht erklären. Aber das ist der springende Punkt, das Professor Hawkins auch nicht. Das ist genau das, was er hier sagt. Ich habe eine Hypothese, dass es eine Theorie gibt, die ich nicht formulieren kann. Und wenn ich die formulieren könnte und sie dann noch beweisen könnte, dann. Und dann sagen die, die Evolution ist wissenschaftlich bewiesen. Und dann muss ich innerlich lachen und muss mich zusammenreißen, den Respekt nicht zu verlieren. Die haben keine Ahnung. Der gute Mann ist begraben zwischen Isaac Newton und Charles Darwin. Westminster Abbey, die grösste Ehre für einen Wissenschaftler, wo willst du ihn sonst noch hintun? Und er muss sagen, ich kann nicht einmal meine Theorie formulieren. Und wenn ich das Buch lese, ich verstand es nicht. Und zugeben, er ist in einer anderen Sphäre als ich. Und doch, das ist irgendwo der Punkt, wo sie sagen, und aufgrund von dem schließen wir aus, dass es Gott gibt. Wenn man seine anderen Bücher wirklich durchschaut, dann findet man schon Gesprächsansätze. Und das ist spannend, das ist gut, die zu wissen. Wo lässt er die Hintertüren auf und wo weiss er selber, dass seine Argumentation Lücken hat? Die Naturgesetze enthalten nach heutigem Wissensstand einige grundlegende Zahlen, etwa die Größe der elektronischen Ladung des Elektrons und das Massenverhältnis zwischen Proton und Elektron. Das habe ich mal am Gimmer mal gehabt. Die elektrische Ladung vom Elektron, weiß das jemand? E-1,67 irgendetwas, die Einheit weiß ich nicht mehr. Die Zahl gibt es. Da kann ich noch knapp Bezug dazu. Wir können diese Zahlen, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht aus Theorie ableiten. Wir müssen sie den Beobachtungen entnehmen. Merkt ihr, weil ihr immer seid, zumindest heute. Immer so in dem Glauben, ja, wenn wir lang genug forschen, dann lösen wir das schon noch. Dies kann man entweder als Beweis für den göttlichen Ursprung der Schöpfung und der Naturgesetze werten oder als Beleg für das starke anthropische Prinzip. Es gibt ein paar Einwände, die sich gegen das starke anthropische Prinzip als Erklärung des beobachteten Zustandes des Universums vorbringen lassen. Ich will gar nicht gross auf das anthropische Prinzip eingehen. Das würde ich, glaube ich, noch knapp verstehen. Spannend ist, was er vorher sagt. Er muss als Wissenschaftler eingestehen, das kann man als Beweis für Gott werten. Es gibt naturwissenschaftlich Raum, wo man kann sagen, rein von der Logik her kann es Gott doch geben. Und er geht dann darüber hinweg, bügelt es weg und kommt nie mehr an den Punkt zurück. Er sagt ja eigentlich das andere, die andere Erklärung, die verhebt nicht. Ja, dann musst du logisch wieder zurückgehen und sagen, dann ist es die erste. Das macht er aber nicht. Also es gibt Sachen in der Wissenschaft, die die Wissenschaftler nicht erklären können und wo sie, wenn sie ehrlich nachdenken, eigentlich müssen zugestehen, es kann Gott geben. Es gibt Raum für Gott. Und das steht beim Hawking im Buch. Spannend ist aber in dem Ganzen für uns heute Morgen. Er sagt da, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht aus der Theorie ableiten, wir müssen sie den Beobachtungen entnehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr in euren Gesprächen auch auf das gekommen sind. Dort steht, wie man die beiden Philosophien unterscheidet. Wenn alles nach Gesetz abläuft, dann kann ich es von der Theorie ableiten. Wenn es Sachen gibt, wenn es einen Gott gibt, der eingreift, dann kann ich das nicht erklären, von der Theorie ableiten. Aber ich kann es beobachten. Hat Jesus auch schon gesagt, das ist nichts Neues. Der Heilige Geist sieht er nicht, der Wind sieht er nicht. Aber dort, wo er bläst, da sieht er die Auswirkungen. Das ist das, hat Jesus auch schon gewusst. Was wir beobachten, das ist wichtig. Und wenn man es jetzt anschaut, Jungfraugeburt, kann ich aus der Theorie nicht ableiten. Spricht gegen ein naturwissenschaftlich-monistisches Weltbild. Was haben wir denn beobachtet? Ja, ich nicht, ich bin noch ein Jünger. Damals, die Leute, was haben sie beobachtet und was haben sie aufgeschrieben? So wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Im anderen Bericht, Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Sie hätte das auch schon gewusst, dass das nicht geht. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und der Sohn Gottes genannt werden. Jetzt können wir da auch lange darüber diskutieren. Letztlich, die Leute, die damals mit der Maria unterwegs waren, der Matthäus hat Maria kennt, persönlich. Der hat den Josef wahrscheinlich nicht mehr kennt, aber er hat die Brüder von Jesus kennt und die haben den Josef kennt. Der Lukas heisst, hat mit der Maria geredet. Das heisst, von der Maria, all diese Dinge bewahrte sie in ihrem Herzen und der Lukas ist sie interviewt und hat aufgeschrieben. Das sind Leute, die haben sich mit diesen Leuten auseinandergesetzt. Und wenn in einem Dorf jemand schwanger wird, außerehelich, und das ist verpönt, Tratsch und Klatsch hat damals schon funktioniert. Und es ist erstaunlich. Maria ist schon mit Jesus unterwegs gewesen. Wenn das nicht glaubwürdig gewesen wäre, die hätten die auseinandernehmen können. Und es ist spannend, wie jetzt ein Häckl mit dem auseinander umgeht. In seinem Buch über die Welträtsel diskutiert er tatsächlich die Jungfraugeburt, weil die passt nicht in sein Weltbild. Und er zitiert Pantera-Legende. Pantera-Legende, die hat ein Kelsos übernommen aus einer unbekannten Quelle und behauptet, die angebliche Geburt von einer Jungfrau zu erklären, indem das Mami Maria Ehebruch begangen hat. Ja, das war relativ naheliegend. Und zwar soll das ein römischer Soldat namens Pantera gewesen sein. Die Geschichte von der Jungfraugeburt hat Jesus erfunden, um das zu vertuschen. Auch ein Bericht. Aber jetzt müssen wir die Qualität dieser Berichte anschauen. Die Evangelien sind relativ stark belegt mit effektiv gefundenen Fragmenten. Der Text ist ziemlich sicher original und die Fragmente, die wir haben, das ist nicht ein Fragment. Das sind viele Fragmente aus dem ersten Jahrhundert. Für hier, der älteste Beleg, liefert Beleg nicht von der Legende selber. Für die wissen wir nicht einmal die Quelle. Und die hat einer aufgeschrieben, namens Kelsos, und er hat sie aufgeschrieben um 180 nach Christus, also 180 Jahre später, in Ägypten. Also der hat sicher ganz noch Zugang gehabt zu den Daten, nicht? Und das, was er aufgeschrieben hat, haben wir nicht. Was wir haben, ist nochmal 70 Jahre später hat ein christlicher Kirchenvater dazu eine Stellung genommen und von dieser Stellungnahme haben wir Fragmente, die ihn zitieren, wo er aber zitiert Legenden, die gar niemand hat. Was ist jetzt glaubwürdiger? Viele von diesen Sachen sind ganz schlecht belegt. Eine Hypothese hat man schnell, aber kann man sie belegen? Das Neue Testament ist belegt wie kein zweites historisches Dokument. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Jesus, Gott, hat selber gesagt, ich bin der Herr. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit den Götzen teilen. Vorhersagen haben sich erfüllt. Jetzt weissage ich neue Dinge. Ich werde euch die Zukunft sagen, bevor sie eintritt. Denkt zurück an das, was von Anfang war, von der Urzeit her galt. Ich bin Gott, sonst gibt es keinen. Es gibt keinen wie mich. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt, schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott hat eine starke Aussage gemacht und wettet sozusagen seine Ehre darauf. Ich kann das. Und das unterscheidet mich von allen anderen. Das unterscheidet mich von allen, und das könnt ihr beobachten. Ein Beispiel. Micha, du Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, doch aus dir wird einer kommen, der über Israel herrschen soll. Und dann lesen wir, was wir alle kennen, oh, schon wieder die Weihnachtsgeschichte. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Wenn ihr jetzt in eurem Freundeskreis, in eurem Bekanntenkreis, würdet sagen, hey, Gott kann etwas voraussagen. Er hat ja vorausgesagt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, und es ist dann auch passiert. Könnt ihr mal kurz miteinander austauschen, wie ist denn die Reaktion? Alle werden gerade gläubig, oder? Wie reagieren die Leute, wenn man mit so einem Argument kommt? Überzeugt euch das? Zum davor. Wenn ich so etwas sage, dann höre ich meistens, das ist doch nachher aufgeschrieben worden. Das haben sie doch später aufgeschrieben, im Nachhinein. Oder es ist erfunden. Wir leben in einer privilegierten Generation. Es ist unglaublich, was in den letzten 50 Jahren alles gefunden und untersucht worden ist. Noch vor 50 Jahren bist du einfach am Anschlag gewesen. Zwischenzeit hat man die Rolle von Qumran gefunden. Und man kann über die Theologie von diesen Leuten diskutieren, wie man will. Da geht es ums Historische. Gefunden hat man eine ganze Bibliothek von Rollen. 207 von diesen Handschriften enthalten biblische Texte oder nehmen Bezug zu biblischen Texten. Natürlich das Alte Testament. Das Alte Testament ist fast vollständig abgedeckt, außer Esther und Haggai, laut Wikipedia. Also wir haben einen kompletten Satz. Wie hat das Alte Testament, wenn ausgesehen, ca. 100 vor Christus bis 30 vor Christus, genau vor der Zeit vom Wirken von Jesus. Und das sind die Fragmente, die wir haben. Das sind ja nicht original. Das heisst, die Original sind von früher. Also wir haben Beleg, wie der Text vor Jesus ausgesehen hat. Und noch ganz spannend ist die Jesaja-Rolle, die stammt von 200 vor Christus, also die ist garantiert vor Jesus. Die Kopie, die wir haben, ist älter als Jesus. Und das Original entsprechend noch älter. Und wenn man das anschaut, er deckt sich bis auf wenige unbedeutende Abweichungen mit den ältesten vorhandenen Bibelhandschriften. Die andere, die wir haben, ist von 1000 nach Christus. Das heisst, wir können eine Zeitspanne von 1200 Jahren abdecken und wissen, die haben das können abschreiben, über die Zeit ohne Fehler zu machen. Stellt euch mal vor, unsere Kinder könnten das, was sie abschreiben, richtig abschreiben. Sie haben das richtig können abschreiben. Das heisst, es ist tatsächlich vor der Geburt Jesus gesehen. Da kannst du nicht mehr kommen und sagen, ja, das ist im Nachhinein geschrieben. Das ist einfach naiv. Da weiss jemand nicht Bescheid. Und wir dürfen Bescheid wissen. Und jetzt kommt ganz viel Kleidruck. Was ist denn alles vorhergesagt? Und da habe ich mich, also ich habe mich können verlieren. Es ist so spannend. Aber ich habe es versucht, euch jetzt zusammenzufassen. Auf Jesus bezogen. Im 1. Mose 3 heisst es, der, der das Böse wird besiegen, wird ein Nachkommen von der Frau sein. Es heisst, er wird von Abraham kommen, er wird von Isaac kommen, von Judah, von David, und die Thronfolge wird über Salomo laufen. Und dann heisst es, aber bei der Thronfolge, beim letzten König vom Joachim, hey, Moment mal, Denn keinem von seiner Kinder wird es jemals gelingen, auf den Thron Davids zu sitzen und über Juda zu herrschen. Und seither hat Juda auch kein König mehr gehabt. Das heisst, ein erblicher genetischer Nachfolger kann nicht auf den Thron, aber das Thronrecht läuft gleich durch die Linie. Wie soll das gehen? Das widerspricht sich ja fast selber. Dann heisst es im Jesaja, eine Jungfrau wird ein Kind bekommen und da wird in den Tempel hineinkommen. So, und jetzt versuchen wir hier mit einer Grafik. Also wir haben den David, der hat ganz viele Söhne. Der Salomo bekommt das Thronrecht und wird sein Nachfolger. Er hat aber noch andere Kinder, unter anderem den Nathan. Durch die Thronfolgerlinie kommt der Joachim und über den Joachim kommt der Josef. Und der Josef ist verlobt mit der Maria, die in der Familie von Nathan ist, auch von David. Und der Engel, wenn ihr euch erinnern mögt, hat der Josef angesprochen, du Sohn Davids. Und schaut, damals haben die das sicher nicht gross rausgeposaunt. Da war ein Herodes rum. Und der hat alle möglichen Nachfolger weg. Aber man hat es gewusst, es war dokumentiert, wer ist von wo. Und dann erscheint der Engel und sagt Maria, du wirst schwanger vom Heiligen Geist. Und mit dem wird Jesus von einer Jungfrau geboren. Er wird ein Nachkommen von der Frau und er ist ein Nachkommen von David. Aber nicht ein Nachkommen von Joachim. Der Josef ist nicht sein Vater. Aber das Thronrecht braucht er noch. Während Maria schwanger ist, erscheint der Engel im Josef, der sagt, hey, komm, erzähl mir keine Märle. Und sagt ihm, nein, es ist kein Märle, es stimmt. Heirat sie. Die heiraten. Und zwar vor der Geburt. Und juristisch geht jetzt die Thronfolge über den Josef auf Jesus über. Und das vorausgesagt, das musst du zuerst einmal hinkriegen. Dann musst du wissen, die Geburt ist eingetragen in einem römischen Steuerregister. Also die Feinde haben es sogar super dokumentiert, haben das übernommen. Und dann muss man wissen, er ist im Tempel beschnitten worden. Und Davids Linie, auf die hat man schon geschaut, dass man die super dokumentiert hat. Nur 70 nach Christus ist der Tempel und Jerusalem platt gemacht worden. Und die ganzen jüdischen Geschlechtsregister sind vernichtet worden. Wenn man also will nachweisen will, dass Jesus in deren Abstammung ist, muss er vor 70 vor Christus gekommen sein. Dann merkt man, wie das alles zusammenkommt. Und das ist zu viel zum freien Finden. Ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Vielleicht wollt ihr dort stehen bleiben. Okay. Gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben und begraben. Auch der Pontius Pilatus, allen geläufig, es gibt Redewendungen, aber es gibt halt Leute, die sagen, ja, wenn ich es von der Theorie nicht ableiten kann, wenn Wunder drinstehen, tue ich das Dokument, ist ein Märchen. Und die Evangelien nicht als historisch anschauen. Dann frage ich, ja, gibt es das überhaupt? Schaut, 1961 hat man in Caesarea den Stein gefunden. Auf dem Bild ist eine Kopie, wo der Pontius Pilatus beleckt ist. Schlussendlich setzt sich die Woche durch. Wir leben in einer Zeit, wo man ganz viel so belegt hat. Das hat es gegeben. Der hat regiert von 26 bis 36 nach Christus in Judäa. Lässt sich belegen, ohne dass man das Neue Testament braucht. Es ist wahr. Und genau in die Zeitraum hinein finden Volkszählungen statt und. Am Schluss muss ich sagen, ja, es ist richtig überliefert. Gelitten unter Pontius Pilatus. Die Juden haben nicht dürfen, jemanden zum Tod verurteilen und bringen Jesus dann zu Pilatus und sagen, hey, er fordert die Leute auf, keine Steuern zu zahlen. Stimmt gar nicht. Er behauptet, der Christus ein König zu sein. Stimmt. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, jo. Und das ist der Anfang. Er hat für sich in Anspruch genommen, der Sohn Gottes zu sein. Ich bin da. Und ich bin der Beleg, dass es einen Gott gibt. Ich bin da. Das könnt ihr jetzt beobachten. Da bin ich. Und Pilatus weiß nicht, wie mit dem umgeht. Und er sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und er sagt das dreimal. Gelitten unter Pontius Pilatus. Bist du auch schon zu Unrecht angeklagt worden? Verleumdet worden? Wo vorstellen, man sagt, das ist der grösste juristische Irrtum der Geschichte. Aber mal einer kommt, hey, das hat sich bei mir so eingebrennt. Ich bin erste Primarklasse. Kaum Deutsch können und wir mussten irgendein Diktat machen. Und der, der neben mir gesessen ist, der hat mir immer das Zeug geklaut. Und darum habe ich mein Gummi zwischen meine Beine oder mit der Unione geklaut. Und dann sind wir am Schreiben gesehen, ich habe Fehler gemacht und habe den Gummi geholt und wollte es ausgümmeln. Und die Lehrerin hat es falsch eingeordnet, Martin vor die Türe. Du hast gespickt, der Text ist unter dem Ding und du hast probiert zu spicken. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Text da drunter ist, ich habe das gar nicht begriffen. Du kommst dir so blöd vor. Zu Unrecht verurteilt. Jesus weiß, was das heisst. Er gelitten. Unter Pontius Pilatus, einem, der nicht anstehen konnte und sagen, bumm, das ist unschuldig und jetzt hört auf. Haben sie gestrauen und gestürmt und hat uns zum Kreuzigen freigegeben. Jesus weiß, was man in so einem Moment durchmacht. Er ist gekreuzigt worden zwischen zwei anderen Verbrechern an einer Stelle namens Golgatha, Schädelstätte. Und als es Mittag geworden ist, ist es 3 Stunden dunkel geworden. Das kann man physikalisch nicht erklären. Das kann man damit Umlaufbahnen nicht erklären. Eine Sonnenfinsternis geht Minuten, aber nicht 3 Stunden. Aber wisst ihr, wegen dem ist der Bericht nicht einfach falsch. Wenn es dunkel wird 3 Stunden lang und Mittagszeit, dann weiß das jeder. Das können nicht 100 Stück erfinden und alle anderen sind am Strand gesessen und haben gesündelt. Das geht nicht. Wenn es dunkel geworden ist, wissen es alle. Das haben alle gewusst, dass der Bericht stimmt. Und darum ist er auch damals nicht bestritten worden. Das hat ja jeder erlebt. Wenn die Sonne sich verfinstert, das passiert nicht an einer kleinen Stelle, das passiert für ganz Jerusalem, für ganz Israel wahrscheinlich. Da ist nichts Geheimes gesehen. Das ist passiert. Und da heisst es, es sind römische Soldaten gesehen. Das sind Soldaten gesehen, die in der Fremde gedient haben, für Geld. Und wenn ein römischer Soldat einem Gefangenen anvertraut worden ist, dann hat er mit seinem Leben für den gehaftet. Und dann ist entweder der gestorben oder ich. Wir können darüber ausrechnen, weil er das noch da war. Die haben ganz genau wie das gewusst und die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Und dann heisst es, die führenden Männer sind zum Pilatus gegangen und gesagt, hey, es ist Sabbat, es muss schneller gehen. Der arme Pilatus hat eins gestürmt, dann sind sie gekommen und dann sind sie beibrechen. Bei Jesus nicht, warum? Die sind Profis gewesen, der ist schon tot. Dann haben wir die Stelle, wo es heisst, sie gehen zum Pilatus und wollen den Leichnam. Und dann sagt er, was? Ist der schon tot? Und lässt den Hauptmann kommen. Und der Hauptmann bestätigt es. Der Feind, der Römer, wo mit seinem Leben sagt, ja klar, der ist tot. Und das hat denen keine Ruhe gelassen. Die haben die Sonnenfinsternis ja auch erlebt. Und dann kommen sie zum Pilatus. Hey, magst du dich erinnern? Der hat gesagt, am dritten Tag stand ich wieder auf. Mach ein Siegel drauf. Ein römisches Siegel auf dem Grab. Mit einer römischen Wache. Das sind 16 Männer, voll ausgerüstet, voll durchtrainiert. Da haben 4 sind gestanden, die anderen 12 sind gelegen, 4 nach außen, Kopf nach innen. Und dann haben sie sich abgewechselt. Und sie haben mit ihrem Leben dafür gehaftet, dass das Siegel nicht gebrochen worden ist. Und da gibt es so schöne Theorien von ein paar Fischern aus Galiläa, die mit ein paar Frauen zusammengekommen sind und den Stein weggewalzt haben, der rund eine Tonne schwer war. Und der Mann, der nur ohnmächtig war, ist gestohlen. Sorry, den Glauben will ich auch haben. Der Mann war tot. Tot. Die Bedeutung von dem Ganzen schauen wir nachher im Gottesdienst ein bisschen an. Und ihr merkt, der Dick hat die Einteilung gemacht. Nächsten Sonntag predigt er, wenn du auf den Steg kommst.
Herzlichen Dank, Martin. Es ist spannend, welche